Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Florian Zapp von Storylines. Viel Spaß!
Peter, sag mal, New Work Chat.
Bruder Chat.
New Work Chat.
New York Chat.
Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, Episode 147 mit Florian Zapp, Geschäftsführer von Storylines. Storylines ist eine Unternehmensberatung, die Organisationen begleitet in Sachen von Organisationsentwicklung. Wir sprechen heute über das große Thema Kultur und Kulturwandel. Was ist eigentlich eine Kultur? Wie ergibt sie sich? Welche Möglichkeiten haben wir, sie zu beeinflussen oder überhaupt einen Kulturwandel zu moderieren, zu treiben? Darüber wird ja sehr leichtfertig gesprochen und geschrieben, wie ich finde. Ich habe das kürzlich erst bei LinkedIn wieder gelesen. Wir müssen eine starke Kultur bewirken und schon haben wir eine Chance im Fachkräftemangel. Was heißt denn das eigentlich? Was können wir dann tatsächlich tun und wo machen wir eigentlich mehr kaputt? Das klären wir heute. Wir werden auch untersuchen, was das mit der Systemtheorie zu tun hat. Das erklärt er uns wunderbar in einfachen Worten. Also auch für Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, ein guter Anlass, da mal ins Thema zu gehen. Und wir hören uns dann am Ende der Folge nochmal wieder. Jetzt erstmal der Schnack mit Florian, der übrigens ja auch Podcaster ist, so wie ich, und Familienmensch. Also viele, viele spannende Themen. Und ich würde sagen, bis später. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Florian heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Berlin heute mal.
Ja, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung und schöne Grüße zurück aus Mainz.
Ich frage ja am Anfang wirklich immer, wo bist du gerade? Denn das hat sich in den letzten 2 Jahren nochmal komplett verändert. Vorher habe ich mich einfach informiert, wo arbeiten die Leute, wo ist das Büro? Heute kann das von überall aus sein. Bist du aber jemand, der gerne ins Büro geht oder bist du mal zu Hause, mal im Coworking, mal ganz woanders?
Ich bin gerne im Büro, weil ich im Büro alleine bin. Also ich bin tatsächlich jemand, der es genießt, in Ruhe und konzentriert zu arbeiten. Und da ist ein Büro für mich alleine tatsächlich noch ruhiger als ein Homeoffice. Wir hatten es ja schon, wo dann manchmal Kinder durch die Gegend springen, weil Kita oder Schule zu oder Kinder krank oder wie auch immer. Insofern ist das für mich der im Vergleich zu vielen anderen der Rückzugsort, das Büro und nicht der Ort, wo ich Menschen treffe.
Ja, wir teilen ja quasi das Schicksal als Väter, haben uns gerade schon im Vorgespräch ein bisschen drüber unterhalten. Das ist gar nicht immer so einfach, das alles so unter einen Hut zu bekommen. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Und Familie hat ja auch ganz viel für mich mit Arbeit zu tun. Und auch in diesem Podcast geht es ja so ein bisschen auch um die Frage, wie man das eigentlich vereinbaren kann. Als Vater von 3 Töchtern beschäftigt mich diese Frage schon recht lange und ich binde die Kinder auch so ein bisschen in die Dinge und auch in diesen Podcast ja mit ein. Die mittlere Tochter Mathilda spricht ja das Intro, obwohl sie langsam auch nicht immer so leicht zu motivieren ist. Deswegen muss ich jetzt schon mir über das Recruiting Gedanken machen. Aber ich habe ja noch ein 3. jüngeres Kind insofern. Aber ich bitte meine Gäste natürlich am Anfang auch immer meiner Tochter Mathilda, 9 Jahre alt, mal zu erklären, was sie eigentlich so tun. Was würdest du Mathilda sagen?
Ja, tatsächlich ist das witzig, weil unsere Tochter 8 Jahre alt ist und auch öfters mal fragt, was ich tue. Früher war die Antwort, die sie sich selber gegeben hat, dass ich den ganzen Tag bla 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 mache, was so falsch nicht ist, ja. Aber tatsächlich würde ich, Mathilda, sagen, mein Beruf besteht darin, dass wenn Menschen auf ihrer Arbeit den Wunsch haben, Dinge zu verändern, dass Arbeit idealerweise besser funktioniert, dass ich dann dabei unterstütze, dass die ihre Lösungen finden, wie sie ihre Arbeit besser gestalten wollen. Vielleicht so.
Ja, du bist ja auch Organisationsentwickler, auch das haben wir gemeinsam. Das ist ja auch etwas, das erklärungsbedürftig ist. Ich habe vor ein paar Tagen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Ostseesparkasse Rostock getroffen. Ich habe dort ja fast 4 Jahre gearbeitet im Bereich Kommunikation und dann erzählten wir so und dann sagte er, und was machen Sie jetzt nochmal ganz genau? Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich auch schon ein, zwei Mal bekommen habe.
Das zu Recht.
Ist, ja, selbst beim Marketing weiß man es ja nicht genau, ne? Aber Organisationsentwicklung, eieiei, kriegst du schon auch nochmal, ja, die Frage.
Ja, natürlich total. Und dann ist ja bei mir so ein bisschen die Herausforderung, kommen wir ja auch nachher noch drauf, dass ich noch diesen Vorbegriff systemisch sehr ernst meine, jetzt jenseits von so einem reinen Wohlfühl-Buzzword. Und da ist natürlich dann nochmal zusätzlich die Frage, also es sind gleich zwei erklärungsbedürftige Begriffe hintereinander. Und da muss man dann manchmal ein bisschen erklären, wobei letztlich ist es dann ja manchmal auch so, dass so diese Binnendifferenzierung für die Beraterinnen und Berater wichtiger ist als für die Kunden. Ja. Das merke ich auch immer wieder. Denen ist das manchmal gar nicht so wichtig, sondern die freuen sich, wenn es funktioniert oder wenn es nicht funktioniert, und die wollen jetzt gar nicht so im Detail irgendwelche Theoriekonstrukte dahinter wissen. Manche schon.
Das stimmt. Ja, und die zweite Frage, die ich zum Einstieg ja immer gerne stelle, und die hat bestimmt auch schon mit dem einen oder anderen Wort zu tun, was du gerade gedroppt hast. Mit welchen 5 Hashtags würdest du dich denn eigentlich beschreiben?
Wissbegierig wäre ein Hashtag. Tiefen interessiert. Also jetzt nicht im Sinne von Höhenmetern oder so, sondern in die Tiefe gehend. Podcast-Junkie wäre die Nummer 3. Hobbykoch Nummer 4. Und Familienvater Nummer 5, vielleicht mal so quer aus der Hüfte geschossen.
Ja, auch das Podcasting verbindet uns, Systemisch Agil, ein Podcast, den ich auch gerne höre. Ich weiß gar nicht genau, worüber ich denn mitbekommen habe. Aber wir wollen heute auf jeden Fall auch ein bisschen einsteigen in dieses Thema Systemischer. Was hat das auch mit Kultur zu tun? Es ist ja viel zu lesen, auch über Unternehmenskultur. Auch gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels wird ja sehr schnell gesagt, naja, wir brauchen einfach überall eine bessere Kultur. Und wir wollen das heute mal so ein bisschen auch auseinandernehmen. Was ist das? Was hat das eben auch mit systemisch, mit Niklas Luhmann und Co. zu tun? Ich glaube, du kannst das ganz gut runterbrechen und auch erklären. Vorher wollen wir dich natürlich gerne auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht gibst du uns mal ein bisschen einen Blick in deine Story. Wo kommst du her? Was hat dich so geprägt auf deinem Weg?
Ja, gerne. Ich fange mal in der Vergangenheit an. Also keine Sorge, jetzt nicht in der Blümchengruppe im Kindergarten, also meine beratungsaffine Laufbahn habe ich bei der Lufthansa begonnen. Dort habe ich ich habe ein zweites Studium in Sozialpädagogik gemacht und bin dann dort gelandet. Und wie das so ist im Leben, ich wollte dort ein Praktikum machen und bin dann 9 Jahre dort geblieben. Und bin dort tatsächlich in einer klassischen psychosozialen Beratung, Gesundheitsmanagement heißt die Abteilung, heute habe ich angefangen und sehr stark so mit dem Thema Fokus auf psychische Gesundheit im Arbeitsleben. Und so kam auch diese Verbindung im Sozialpädagogikstudium, so das Themenfeld systemische Beratung, dann viel zum Thema Coaching gemacht und habe so sehr individuumszentriert angefangen zu arbeiten, was ganz interessant ist, weil heute eher das Gegenteil ist. Und bin dann immer mehr in so eine Funktion gekommen, einen Schwerpunkt zu haben, große Transformationsprozesse bei der Lufthansa zu begleiten. Aber, und das war sehr spannend, nicht unter diesem Aspekt, wie stellen wir jetzt irgendwie neue Prozesse auf, sondern unter diesem Aspekt, the people side of change. Also die waren immer schon irgendwie beschlossen, diese Projekte. Also das fand ich auch immer total faszinierend, Klammer auf, wie selbst höchste Führungskräfte dann irgendwie überhaupt keine Einflussmöglichkeiten auf die Veränderung, die sachliche Veränderung hatten, sondern das kam dann so überein, schicksalshaft. Aber dann eben die Frage, was brauchen eigentlich Menschen, um Veränderungsprozesse gut durchleben zu können. Und das fand ich total faszinierend. Das war auch zu dem Zeitpunkt recht neu. Wir haben so ein ganz großes Resilienzkonzept aufgesetzt. So die Frage, wie stärkt man Resilienz in Veränderungsprozessen? Das hat auch relativ viel, ich habe dann was dazu veröffentlicht, hat relativ viele Anfragen von unterschiedlichen auch Forschungsinstituten und so Universitäten nach sich gezogen. Aber so mit der Zeit kam dann schon so diese Frage, also kann es das sein, dass irgendwie ein suboptimaler Veränderungsprozess stattfindet und man dann hinterher die Pflaster verteilt. Könnte man nicht vielleicht auch vorne ein bisschen klüger oder ein bisschen ja anders diesen Veränderungsprozess aufsetzen, und habe dann mich mehr und mehr so mit dieser Frage von eben Organisationsentwicklung beschäftigt und sehe das heute nicht nur unkritisch. Also natürlich ist das immer gut, Menschen zu stärken, aber es ist natürlich auch ein Mechanismus, da kommen wir vielleicht auch später drauf, den Organisationen gerne nutzen, nämlich dass sie ihre Strukturprobleme dann einfach auf den Menschen abladen und sagen, ja, also die Veränderung ist für dich hart, dann mach mal einen Resilienzworkshop beim Herrn Zapp. Und das, also sehe ich heute nicht nur unkritisch. Ja, so habe ich mal angefangen, aber tolle Projekte begleitet, nicht nur schöne, auch viel so im Bereich Standortschließung, Unternehmensverkäufe und so, die natürlich jetzt sachlich spannend waren, für die betroffenen Menschen natürlich weniger schön. Und habe dann aber schon gemerkt, so ein Großkonzern ist total spannend, aber er schränkt natürlich auch ein, was so Gestaltungsmöglichkeiten angeht. Und habe dann erst nebenberuflich mich selbstständig gemacht, ist ja auch immer so dein Thema Vereinbarkeit, habe alles an Elternzeit ausgereizt, habe sämtliche Kollegen mit 18 Monate Elternzeit geschockt und viel auch wirklich in Elternzeit gewesen, während meine Frau gearbeitet hat, und dann aber so nebenbei langsam eindosiert, die Selbstständigkeit aufgebaut, und irgendwann war dann ein tolles, in Anführungsstrichen, Luxusproblem. Lief das so gut, dass ich nicht mehr beides hinbekommen habe, hatte einen ganz tollen Chef, der mir an Teilzeit alles ermöglicht hat. Am Ende war ich noch 2 Tage festangestellt, aber selbst das hat irgendwann dann nicht mehr funktioniert, und dann habe ich mich komplett selbstständig gemacht und bin jetzt einer der beiden Geschäftsführer von Storylines. Wir sind eine Organisationsberatung, ja, die Organisationen in Veränderungsprozessen begleitet.
Vielleicht können wir noch mal einmal zu der Konzernzeit gehen.
Gerne.
Es gibt ja viele, die in mittleren, manchmal auch größeren Unternehmen stecken und sich auch mit diesem Thema Veränderung beschäftigen, die auch diesen Podcast hören. Und da wäre es bestimmt nochmal spannend zu erfahren, was du gelernt hast, was du weitergeben kannst. Also wie kann man auch in so einer Struktur, wenn man also drin ist, wirksam werden? Also mit wem muss man sprechen? Was sind so vielleicht auch Dinge, die man nicht machen sollte? Worauf kommt es da an?
Ja, also da gibt es so verschiedene Herzen in meiner Brust. Also einerseits will ich natürlich, sollte die Botschaft von mir jetzt nicht sein, nimm es fatalistisch hin, du kannst eh nichts tun. Auf der anderen Seite, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ist das manchmal auch eine Falle, in die man tappen kann, indem man gegen Strukturen, die man nicht verändern kann, ankämpft.
Und Quichotte. Und,
ja, genau. Und dann eben zusätzlich noch dieses Frustrationselement oder gar ein Versagensgefühl hat, so nach dem Motto, ich müsste es doch eigentlich hinbekommen, mit einer Graswurzelbewegung müsste doch dieses Ding umzudrehen sein, und es klappt dann eben nicht. Insofern ist es aus meiner Sicht so, dass wirklich richtige, tiefgreifende Veränderungen, dafür braucht es in hierarchischen Organisationen Menschen, die die entsprechenden Stellhebel in der Hand haben und die benutzen wollen. Und ich glaube, so diese reine Idee, wälzt von unten mit einer Graswurzelbewegung um, kommt irgendwann an einfach die formalen Hierarchiegrenzen. Insofern wäre du fragst, mit wem muss man reden? Mein Punkt, gut zu gucken, welche Menschen haben welche Stellhebel und welche Interessen, und wie kann ich mit denen sprechen? Jetzt gar nicht im manipulativen Sinne, sondern im wirklich formalen Sinne. Wer muss eigentlich eingebunden sein, um welche Veränderungen angehen zu können, und dann auch manchmal akzeptieren, wenn was nicht geht. Also das sage ich jetzt, früher habe ich das natürlich auch genau andersrum gemacht und habe dann gedacht, also ich muss das doch irgendwie durchbekommen, und habe dann E-Mails geschrieben oder versucht, sachlich zu argumentieren. Und an manchen Stellen, und das kennt ja jeder, der in Konzern ist, geht es gar nicht darum, ob das Argument jetzt sachlich richtig ist oder nicht, sondern dass das Thema jetzt einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist oder dass es irgendeine andere Agenda gibt oder was auch immer, dass das Geld gerade nicht da ist. Also das war für mich auch mal so ein ganz großes Learning, dass ich dachte, ich muss die Menschen inhaltlich überzeugen, und dann sagte irgendwann mal so ein Vorgesetzter von mir so, Herr Zapp, Sie haben doch in allem recht, da sind wir uns doch überhaupt nicht einig, aber hier geht's doch ums Geld. Und dann, und das ist ja gerade für Menschen, die, ne, ich habe im Gesundheitsmanagement gearbeitet, da das, also dachte eigentlich, da geht's nicht ums Geld, aber selbstverständlich ist das eine Rechengröße, die für Organisationen wichtig ist. Und das vielleicht so als Tipp, nicht so tun, als hätten Organisationen nicht formale Hierarchien und Entscheidungswege, sondern die nutzen, die es gibt. Hm. Ja.
Ich habe mich mit der Maike Küper unterhalten, die bei Dr. Oetker auch wahrscheinlich ein paar Parallelen erlebt hat. Ich habe das in der Sparkassenorganisation auch erlebt. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, mit welchem Anspruch, mit welcher Erwartungshaltung man so an die Arbeit sozusagen geht. Man kann natürlich nicht von heute auf morgen irgendwie den Laden umdrehen. Und manchmal sieht man die Effekte ja auch gar nicht, die über einen langen Zeitraum, ja, so steht der Tropfen, mäßig wirken. Aber was du sagst, sehe ich auch so, dass es schon sehr stark um Netzwerke geht. Also mit wem spreche ich worüber? Es geht, glaube ich, auch sehr stark um Zuhören. Erstmal zu schauen, wie entsteht diese Agenda, die du ja auch gerade angesprochen hast. Mhm. Ihr habt dann gegründet Storylines. Kannst du ja mal erzählen, wie es auch zu dem Namen kam und was ihr euch dann so vorgenommen habt, auch so, nachdem du diese Erfahrung im Konzern gemacht hattest?
Also das Unternehmen gab es tatsächlich schon. Christoph hatte das erst alleine gegründet. Und die Idee war, das auch zeigt auch so eine schöne Entwicklung. Ursprünglich war die Idee, gute Trainings und Workshops anzubieten. Und die Idee hinterm Namen war, ein guter Workshop, ein gutes Training erzählt eine gute Geschichte, eine Storyline. Und ich habe dann in der Freiberuflichkeit viel mit Christoph von Storylines zusammengearbeitet. Und das manchmal klickt es ja dann irgendwie sofort. Und mir war klar, nach relativ kurzer Zeit, ich würde gerne wieder in einem Verbund, aber trotzdem selbstständig arbeiten. Und dann haben wir gedacht, wir machen das ganz agil und müssen da jetzt nicht seitenlange Verträge und Notartermine und so, aber das deutsche Steuerrecht kennt nichts Agiles und deswegen war dann irgendwann die einzige Möglichkeit zu sagen, entweder ist das eine Kooperation von mir als Freiberufler unter vielen oder es muss tatsächlich formal ein Einkauf in das Unternehmen stattfinden und das ist dann auch so passiert, so dass ich dann da als Gesellschafter und zweiter Geschäftsführer formal mit eingestiegen bin. Und witzigerweise ist heute Training ein minimaler Bruchteil unseres Geschäfts, ja, was auch nochmal so ein schöner Hinweis ist, so zum Thema Vorsicht bei der Namenswahl. Es ist nicht schlecht, wenn man seinen Namen so wählt, dass man hinterher Luft hat zum Atmen. Das sagen mir immer viele Kolleginnen und Kollegen auch, die irgendwie gründen, weil sie sagen, ist doch völlig klar, mein Thema ist XY, das nehm ich in den Namen. Und es verschieben sich manchmal auch Schwerpunkte. Und das, also tatsächlich ist das Begleiten von größeren Organisationsentwicklungsprozessen das, was wir schwerpunktmäßig tun. Ich sowieso viel, wir kommen ja nachher nochmal drauf, so auch unter diesem, ja, nicht ganz einfachen Begriff Kulturprojekte, Führungsleitlinien, Leitbildern, auch solche Sachen mache ich sehr viel zurzeit, aber eben auch andere größere Veränderungsprojekte und unsere Schnittstelle, wie ja auch schon unser Podcast Systemisch Agil ist, auch bei Storylines, die Verbindung von den Erkenntnissen der Systemtheorie mit agilem Vorgehen oder in agilen Projekten. Also das witzigerweise auch was ich wahrscheinlich durch den Podcast auch jetzt vermehrt bekomme, dass mich Unternehmen kontaktieren, die in einer agilen Transformation sind. Und ich sage dann immer, ich bin ja überhaupt kein Experte für Agilität und dann sagen die, wissen wir, aber das brauchen wir auch gar nicht, sondern wir haben das Gefühl, hier hängt es an einem anderen Punkt, nämlich wir bräuchten eher ein Verständnis über, wie ticken Organisationen und das macht mir riesen Spaß, insofern hilft da manchmal die Systemtheorie auch der Agilität aus der Patsche. Ja.
Ich habe gerade am Wochenende auf LinkedIn oder über LinkedIn kam das ein Artikel gelesen, da ging es darum, New Work braucht klare Regeln. Mhm. Und beim Agilen ist es ja eigentlich auch so. Und trotzdem erlebe ich das aber so oft, so wie du das auch gerade geschildert hast, dass man sagt, wir arbeiten jetzt mal agil und denkt, man macht so ins Blaue hinein. Dabei funktioniert das ja eigentlich wirklich auch erst, wenn man sich genau überlegt, wie man es machen will, ja. Und wenn man sich eben auch so Frameworks anschaut, dann sieht man, wie viele manchmal Regelkataloge da auch hinterstecken. Wie organisiert ihr euch denn heute in eurer Company? Was macht er anders, als du vorher kennengelernt hast?
Alles, aber weil wir natürlich auch mit maximal 10 Leuten in Angestellten, manchmal auch in freien Netzwerk mit uns verbunden, natürlich über ganz, ganz anders kommunizieren können. Also da möchte ich, also auch das eine Erkenntnis der Systemtheorie, man kann sogenannte All-Channel-Networks, also wo alle mit allen sprechen können, natürlich nicht vergleichen mit einem Unternehmen, wo 130.000 Menschen arbeiten oder 110.000 oder selbst nur 5.000. Das heißt, natürlich können wir anders agieren. Wir sind sehr, sehr stark remote geprägt. Das ist seit Corona noch mal stärker geworden. Das heißt, die meisten sind entweder zu Hause oder dann beim Kunden. Und wir sind auch durch die räumliche Verteilung, viele sind in Hamburg. Auch der zweite Geschäftsführer, ich hier in Mainz, ist sehr viel remote. Wir haben da so ein Projektmanagement-Tool, mit dem wir alles interne steuern.
Sodass
wir, Meistertask. Mhm.
DSGVO-konform, ne?
Genau. Ja, also tatsächlich.
Die Kunden auch gerne hören.
Genau, ja, war das ein Punkt auch bei der Auswahl und das war schon auch schon da, als ich kam. Mhm. Ich glaube, letztlich von den Funktionen sind die alle ähnlich. Das finde ich sympathisch, dass es hier aus Deutschland kommt und die Server in Deutschland sind, ist zusätzlich für die Kunden auch noch gut. Von der Funktionalität ist wahrscheinlich irgendwie Asana oder Monday.com oder so ähnlich. Aber wie es so ist mit allen Tools, wenn man mal eins beherrscht, dann sollte man einfach drin bleiben, anstatt dauernd die Tools hin und her zu switchen. Aber dort ist tatsächlich unsere Wissenszentrale und da sieht man, wer was zu tun hat und was anliegt. Und ja, klar, dann ist es so in einzelnen Projekten natürlich auch so, dass man natürlich trotzdem Mails schreibt oder mal eine WhatsApp oder so. Aber die Idee, dass man eben nicht permanent sagen muss, was ist denn eigentlich damit, und eine Mail schreiben muss, könntest du mal eine Rechnung schreiben oder so oder ein Angebot erstellen oder wie auch immer, sondern dass man das dann im Tool sieht und über irgendwelche Notizen merkt, oh, da ist die Karte irgendwie eine Spalte weitergerutscht, jetzt muss ich was tun. Das ist so die Idee.
Weil das, glaube ich, ist ja auch so ein Learning der letzten 2-3 Jahre, das viele gemacht haben. Wenn man sich nicht mehr so häufig vor Ort sieht, dann muss man eigentlich mehr kommunizieren.
Genau.
Also dann auch gerne mit Tools asynchron kommunizieren. Aber man hat vorher auf dem Flur viel sich so zugeworfen, auch an Signalen, auch teilweise über Körpersprache oder nur kurze Kommentare, sich abgestimmt, das fällt alles weg. Heute verabreden wir uns, sprechen dann über ein Thema, dann ist der Termin zu Ende und diese ganzen Zwischendinger oder diese übergreifenden Themen, die fallen dann schlimmstenfalls runter. Und daher ist es natürlich eine gute Idee, das alles so gut es geht auch zu dokumentieren oder auch zur Diskussion zu stellen und sich dann eben auch zu überlegen, wann macht man jetzt überhaupt ein Meeting und wann stimmt man es wie ab. Und da ja, natürlich die Tools heutzutage eine enorme Hilfe, wenn man sie denn hat.
Also das halte ich auch für extrem wichtig, weil das erheblich zur Belastung und zur Ineffizienz beiträgt, wenn man das, was man vielleicht früher, das war auch schon nicht ideal, aber dann so kurz mal zusammen abgestimmt hat, alles einzeln per E-Mails macht, weil das ist so eine Art, die wahnsinnig viel Zeit verschwendet, dass man praktisch dem einen eine E-Mail rüberwirft, dann muss der antworten, wirft es wieder zurück, dann muss der wieder antworten und dann hat man so ein Hin und Her von E-Mails, sodass also wir das intern so machen, dass wir die Dinge, die einfach normal irgendwie, ne, ich weiß einfach, wenn das passiert mit dem Thema, dann muss ich das tun, das passiert, soweit es geht, automatisch und den Rest nehmen wir mit, wo wir dann ein Meeting haben, wo wir alle offenen Fragen klären. Sozusagen, da habe ich mal irgendwie so als Bulking, gibt es in der amerikanischen Literatur, dass man eben nicht 1000 E-Mails zu Einzelthemen, sondern sagt, jetzt ich nehme alles mit und dann besprechen wir das Stück für Stück, auch mit einer Agenda. Das sind die offenen Themen, kann man sich idealerweise am Titel schon Gedanken machen, was man da vielleicht selber dazu sagen kann, sodass man so dieses ineffiziente Hin- und Herwerfen oder dann auch Warten auf die Antwort über einzelne E-Mails so gut wie möglich eliminiert.
Der Podcast Systemisch Agil, den ihr im Duo macht, warum machst du den?
Also das war ein Corona-Kind und noch zusätzlich das Ergebnis eines total witzigen Missverständnisses, wie Kommunikation ja so ist. Kommen gleich dazu, Kommunikation ist unwahrscheinlich und wahrscheinlich versteht man sich öfter miss, als dass man sich richtig versteht und so war das auch. Martin Schenkenberger, nicht Teil von Storylines, sondern den ich aus anderen Kontexten kenne, ein sehr in der Tiefe der Agilität, der praktischen, echten Agilität steckender Scrum Master. Und ich sind so ins Gespräch gekommen und haben an verschiedenen Stellen immer wieder gemerkt, wie sich systemischer Blick und auch agiles Vorgehen ergänzen. Und zwar nicht nur, das ist mir auch immer wichtig zu sagen, nicht nur, dass die Systemtheorie jetzt hilft, agile Projekte umzusetzen, sondern ganz viel der agilen Prinzipien helfen auch in Organisationsentwicklungsprojekten. Wenn man zum Beispiel an so Dinge wie in Iterationen oder Experimente, Timeboxing, also da kann man viel extrahieren, was total hilft. Und das haben wir gemerkt. Und dann dachte ich, hätten wir uns verabredet, mal ein gemeinsames Meetup zu dem Thema zu machen, wo ich in eine bestehende Struktur komme. Und eigentlich meinte Martin, wollen wir da nicht was Neues dazu aufsetzen. Ja, und so habe ich zugesagt, ohne es zu wissen. Und so kam es dazu. Und relativ schnell, also wir haben damals noch so an Meetups gedacht, das war Anfang der Corona-Zeit, haben dann die Menschen gefragt, kann man das eigentlich auch irgendwo nachhören? Und dann haben wir gesagt, ja, wir zeichnen das auf. So mit dem Ergebnis, dass einfach keiner mehr zu den Meetups kam, weil jeder gesagt hat, dann höre ich es doch einfach dann an, wenn es mir passt. Und so ist dann aus aufgezeichneten Meetups der Podcast geworden. Und wir machen so eine Mischung aus wirklich fachlichem Input, also gerade auch so zum Thema Systemtheorie ist immer wieder einzelne Folgen, wo es einfach so in die Tiefe geht, auch zum Thema Agilität. Und dann machen wir Interviews mit Menschen, die entweder thematisch irgendein tiefes Detail, deswegen heißt man es auch Deep Dive, also wo wir wirklich irgendwie in die Tiefe gehen, zu einer Fachlichkeit oder zu einem bestimmten Fallbeispiel. Und da wir unabhängig sind, auch Dinge, die uns interessieren, wo wir einfach sagen, da würden wir gerne mal drüber sprechen. Ja, und habe irgendwie gemerkt, also das kennst du ja auch, als Berater ist man ja sowieso meistens gut und auch geneigt dazu zu reden. Und deswegen kam mir dieses Konzept von Podcast irgendwie total entgegen. Ich höre selber wahnsinnig viel Podcasts, habe dazu also wirklich auch Unmengen gelernt. Und so kam es dann dazu, dass wir das machen.
Da sind wir schon beim Thema Systemtheorie. Ich habe ja mal vor Jahrzehnten Soziologie studiert.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Da kannst du mir ja das gleich erklären.
Hab dann auch natürlich Kontakt aufgenommen mit dem Thema. Und ich weiß noch genau, also zu jeder Vorlesung, zu jedem Seminar musste man sich dann Seiten und Seiten ausdrucken und durcharbeiten. Und dann musste das auch immer jemand so vorstellen. Und ich musste dann, glaube ich, die Systemtheorie oder teilweise vorstellen. Und der Professor schüttelte danach nur den Kopf und sagte, also das wäre total am Thema vorbei. Ich habe es einfach nicht fassen und verstehen können, weil mir auch total der Praxisbezug fehlte. Mittlerweile bin ich da Gott sei Dank auch ein bisschen weiter. Glaube aber, dass es auch wichtig ist, dass wir das jetzt nochmal so ein bisschen auch erklären. Also was ist die Systemtheorie und warum ist sie auch so wichtig für die heutige Arbeit in Organisationen? Vielleicht kannst du uns das mal erklären.
Ja, also erstmal dazu, das ist so, dass das wahnsinnig schwierig ist. Ich habe am Anfang ja eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und mir persönlich ist auch immer wichtig zu sagen, es gibt viele Berater, die sagen nicht mehr systemisch, weil dieser Begriff natürlich inflationär ist und sagen dann Systemtheorie oder soziologisch oder wie auch immer. Ich bleibe trotzdem gerne bei dem Begriff, weil systemisch für mich zwei Dinge bedeutet. Einmal wirklich die Erkenntnisse der soziologischen Systemtheorie ernst nehmend, aber dann auch wirklich sehr spannende Beratungsansätze, die aus anderen Kontexten kommen, zum Beispiel die Heidelberger Schule oder die Mailänder Schule, die auch die Theorie ernst nehmen, aber die ein Praxiswerkzeug liefern, weil die Systemtheorie an sich liefert überhaupt keine Praxisimplikationen mit. Und sie ist natürlich auch total umfassend, gilt ja als, entwickelt als Supertheorie, die alles erklärt. Wir betrachten ja auch wirklich nur einen kleinen Ausschnitt, nämlich was Organisationen betrifft. Und als ich dann meine systemische Coaching-Ausbildung gemacht habe, die war total toll. Allerdings hab ich überhaupt gar nichts zum Thema Systemtheorie dort gehört. Man kann ja prima so zweijährige systemische Ausbildung machen und kommt nie mit der Theorie in Kontakt. Habe ich dann irgendwann gedacht, ah, dann gucke ich mir doch mal an, wie das so ist und habe mir ein Luhmann-Buch genommen. Und also ich habe gemerkt, es ist irgendwie deutsch scheinbar, aber mehr habe ich nicht verstanden.
Andere Sprache und, trotzdem. Mhm.
Genau, und dann habe ich neulich irgendwie so gehört, jemand, der gesagt hat, man sollte das einfach lesen wie so ein Buch auf einer anderen Sprache, dass man einfach anfängt zu lesen und dann irgendwann erkennt man so dem, wo man sagt, ah, das verstehe ich und das habe ich schon mal gehört und dann irgendwie, und das ist ja letztlich auch die Herausforderung bei der Systemtheorie, dass sie in sich zirkulär aufgebaut ist. Das heißt, du brauchst immer andere Begriffe, um einen bestimmten Begriff zu erklären. Wenn du die aber nicht kennst, verstehst du den so. Und das heißt, du musst dann irgendwo mal anfangen. Und das habe ich dann sehr intensiv getan. Und dann sozusagen, wenn man einmal den Code geknackt hat, dann ist man irgendwie drin, aber diesen Schwerpunkt, das kann einem leider keiner so richtig abnehmen. Insofern wäre es mir am Anfang sicher genauso gegangen wie dir, dass man einfach am Thema vorbeiredet, weil es an sich erstmal völlig abstrakte Begriffe sind, wo man auch gar nicht kapiert, was hat das mit mir zu tun. Und was ich glaube, warum es so wichtig ist, ist, weil es ein Verständnis von Organisationen, und da merkt man schon, die Systemtheorie trennt, was sind Organisationen und was sind einzelne Menschen, die Luhmann so ein bisschen sperrig als psychische Systeme bezeichnet, und sagt nicht, das ist das Gleiche. Und wir wollen ja über das Thema Organisation, weil wenn man Organisationen verändern will, dann braucht man ein Verständnis dafür, wie die so ticken. Wir bewegen uns alle in Organisationen, und da sind wir meistens auch recht kompetent, wenn es dann darum geht, Organisationen zu verändern. Dann greifen viele auf, sag ich mal, sehr merkwürdige Analogien zurück, die dann möglicherweise häufig auch eben nicht zu der gewünschten Veränderung führen. Und die Systemtheorie hat ein Verständnis von Organisationen. Das hat Luhmann selber nicht gewählt, aber das ist trotzdem super, dass man so ein bisschen vergleichen kann mit Gesellschaftsspielen. Wenn du dir ein Gesellschaftsspiel anschaust, dann würdest du ja nicht sagen, die Spielerinnen und Spieler, die das Spiel spielen, sind das Spiel. Ja, also wenn wir beide jetzt Schach spielen, dann sind wir nicht Schach. Ja, sondern wir spielen Schach. Wir sind aber natürlich notwendige Voraussetzungen dafür, dass das Spiel stattfindet. Also man braucht die Spielerinnen und Spieler, aber sie sind nicht das Spiel, sondern das Spiel ist jetzt bei einem Spiel etwas unterkomplex, bei Organisation natürlich viel schwieriger, sind ein bestimmtes Set an Regeln. Davon sind manche formell bei Schach alle wahrscheinlich, ja, aber manche eben auch nicht. Also kommen wir dann später beim Thema Kultur nochmal drauf. Und diese Spiel...
Wenn man mit den Kindern spielt, gibt's immer eine Regel. Man darf nicht in den ersten 3 Zügen gewinnen.
Ja, und da kommt später bitte nochmal auf dieses Beispiel zurück, weil das ist ja nämlich genau die Funktion von Informalität, die du da auch gerade sagst, dass sie nämlich einfach in die Lücken springt, die formalen Regeln lassen, um das zu verbessern. Aber jetzt nochmal sozusagen auf das Offizielle zurückzukommen. Also es gibt bestimmte Regeln, und tatsächlich ist das der Gedanke von der Theorie der sozialen Systeme, dass immer, wenn zwei oder mehr Menschen anfangen, ihr Verhalten irgendwie aufeinander abzustimmen, dann entsteht zwischen diesen Menschen etwas Drittes. Man würde jetzt dazu Emergenz sagen, was bestimmten Mustern folgt, im Rahmen von Organisationen auch bestimmten formalen, festgelegten Mustern, in allen anderen Kontexten, in Freundschaften, in Gesprächen, in Familien und so, eben nicht über formale Strukturen. Aber auch da gibt es Dinge, die sozusagen bestimmtes Verhalten nahelegen. Und in dem Moment, wo dieses soziale System entstanden ist, ist es nicht mehr das, was da passiert in der Kommunikation, nicht mehr ableitbar aus den einzelnen Bestandteilen. Also dein Kopf plus mein Kopf kann man nicht vorher schon sagen, was rauskommt, sondern in dem Moment, wo wir in soziale Interaktion oder in Kommunikation treten, passieren Dinge, die jetzt dann nicht mehr einfach auf uns zurückzurechnen sind. Und das ist das, also wie auch Organisationen zu begreifen sind, es sind Spielregeln, die Verhalten nahelegen und die ja auch bewirken, dass in Organisationen lauter erwachsene Menschen, die alle auch was anderes tun könnten, Dinge tun, die sie außerhalb der Organisation nie machen würden. Ja, wie man sieht man ja gerade in hierarchischen Organisationen, was man da den Vorgesetzten bereit ist, für die zu tun oder für andere, das würde man jetzt privat nie tun, weil Organisationen das eben schaffen, bestimmte Verhaltenserwartungen nahezulegen. Und wenn man so Organisationen sieht, nämlich als diese Spielregeln, die bleiben, selbst wenn Spielende ausgetauscht werden. Ja, also auch das ist bei Schach ja so, wenn nicht wir beide spielen, und außer wir machen unsere Privatregeln, ja, aber wenn wir die offiziellen Regeln nutzen und ich stehe auf, ein anderer setzt sich hin, dann bleibt das Spiel gleich. Und das ist die ganz große Errungenschaft von Organisationen, dass sie es geschafft haben, Verhaltenserwartungen oder Kommunikation, eben diese Regeln so zu strukturieren, dass die Bestand haben, selbst wenn einzelne Menschen kommen und gehen. Und das ist etwas kontraintuitiv, weil die meisten ja sagen würden, naja, die Organisation ist doch aber die Summe der Menschen, die in ihnen arbeiten. Und da sagt die Systemtheorie, nein, tatsächlich nicht, sondern die Organisation sind diese Regeln, die wirken zwischen den einzelnen Menschen, die dort Mitglieder, Organisationsmitglieder sind. Aber die Menschen sind nicht die Organisation, sondern sie sind notwendige Voraussetzungen.
Und trotzdem gibt es natürlich unterschiedliche Ausprägungen der Rollen durch die Leute, durch die Menschen, die diese Rollen füllen, gerade in den höheren Riegen, auf der Geschäftsführerebene zum Beispiel, werden Unternehmen dann nochmal ganz anders geprägt, sagen wir mal. Und wenn man sich dann manchmal mit Leuten unterhält, wo es gerade auch einen neuen CEO gab oder so, dann hört man manchmal Sätze wie, ist jetzt ein ganz anderes Arbeiten, ist eine viel bessere Stimmung, ist ein ganz anderes Unternehmen, der führt ganz anders oder sie. Dinge werden nicht mehr gemacht, Dinge werden neu eingeführt. Und daher ergibt sich natürlich die nächste Frage, wie veränderbar sind die Regeln dann grundsätzlich, also die Spielregeln der Organisation?
Ja, also das Spannende ist ja, dass bei diesen Beispielen immer dann der CEO oder ein ganz beliebtes Beispiel ist ja auch der neue Trainer in einer Fußballmannschaft oder so. Das sind natürlich immer Beispiele, wo Menschen in der Tat große Veränderungen mit sich bringen können, aber weil sie natürlich an einer Stelle sitzen, wo sie viele formale Hebel in der Hand haben. Wenn es so wäre, dass die Organisation einfach nur die Addition der Menschen wäre, die ihnen arbeiten, dann dürfte es keinen Unterschied für die Summe der Köpfe machen, ob man jetzt den CEO oder die Küchenhilfe austauscht. Ja, also sozusagen, wenn es einfach nur eine Addition wäre. Man nimmt natürlich dann immer das Beispiel, wo Menschen die maximale Einwirkung auf Formalstruktur haben können. Und wie du ja auch schon sagst, der führt anders, heißt ja nicht, dass das ausschließlich Persönlichkeit ist, sondern das ist das, wie er eben in der Organisation formal wirkt, er oder sie. Und bei der Frage, wie sehr kann man Strukturen verändern, muss man unterscheiden. Ich möchte aber nochmal einen Satz anbringen, weil das so häufig missverstanden wird, dass man sagt, die Menschen sind nicht, die Organisation ist keine Abwertung der Menschen, sondern es ist einfach eine Aussage, dass das eine nicht Teil des anderen ist. Es ist im Gegenteil sogar ein Ernstnehmen der Menschen als so komplexe, eigenständige Systeme, dass man sagt, die kann man sowieso nicht einfach so wie jetzt irgendeinen Arbeitsablauf oder eine Struktur verändern, sondern da lassen wir mal die Finger davon. Und es eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten der Organisationsveränderung, wenn man das eben nicht so sieht, dass man 100.000 Menschen verändern muss, um eine Organisation zu verändern. Weil wie schrecklich wäre das? Wir alle wissen, Menschen können sich verändern. Wir alle wissen aber auch nicht von außen und nicht kausal und nicht durch irgendwie einen aufgezwungenen Veränderungsprozess. Das nur nochmal so als Einschub. Also das ist keine Abwertung des Menschen. In der Systemtheorie ist der Mensch drinne, nur nicht in der Organisation. Aber auf deine Frage, was kann man jetzt verändern? Jetzt kommen wir zu deinen Regeln, die du mit deinen Kindern eingeführt hast, weil es gibt jetzt in Organisationen zwei, die wir jetzt betrachten wollen, an Arten, wie diese Erwartungsstrukturen wirken können. Und zwar, da gibt es einmal die ganz formellen, also die offiziell festgelegten. In der Definition würde man sagen, das sind die Regeln, die man offiziell sanktionieren kann, wenn gegen sie verstoßen wird oder an die man den Mitgliedsstatus knüpfen kann. Also wenn du oft genug gegen bestimmte Regeln verstoßt, das steht schon in deinem Arbeitsvertrag drin, dann kriegst du eine Abmahnung und dann noch eine und irgendwann fliegst du raus. Das sind die formalen Regeln. Das ist beim Spiel nicht anders. Ja, kriegst irgendwann die rote Karte. Jetzt wissen wir ja aber alle, wenn wir in Organisationen unterwegs sind, es gibt nicht nur diese formalen Regeln, die irgendwo stehen, sondern es gibt auch so Dinge, die wirken auch mächtig und die sehen auch, also die deuten auch die Organisationsmitglieder sehr ähnlich, die stehen aber nirgendwo. Die sind aber auch anzuwenden. Also zum Beispiel, ich hatte mal einen ganz tollen Fall, da war ich bei einem produzierenden Einheit, bei einem Unternehmen und dann habe ich da als Berater musste ich Termine festlegen und dann habe ich freitags 14 Uhr einen Termin angesetzt und dann kam der Vorarbeiter auf mich zu und sagte, Herr Zapp, also das können Sie nicht wissen, aber bei uns gilt, ab Freitag um 1 macht jeder seins. Also bitte nach 13 Uhr keine Termine, weil dann alle nach Hause gehen. Das stand nirgendwo, das war keine offizielle Regel, trotzdem war allen klar, das gilt und ich habe auch sehr deutlich gemerkt, als ich dagegen verstoßen habe. Und das ist das, was als zweite Wirkmacht in Organisationen beschrieben werden kann, nämlich die informellen Regeln, die jetzt auch nicht einmalig auftreten, sondern die ebenfalls als festes Muster auftreten, die gemeinsam gedeutet werden, die auch Auswirkungen haben, aber die offiziell nirgendwo stehen, sondern das macht man hier so.
Manche sagen auch, spricht dem Chef nicht und
ja, genau,
diese unsichtbaren Regeln, ne?
Genau, und diese unsichtbaren Regeln ist das, was man als Informalität bezeichnet in der Systemtheorie. Damit ist jetzt nicht gemeint so Lockerheit oder Menschlichkeit oder so, sondern Dinge, die wirken, die auch wirklich dafür sorgen, dass man Dinge tut oder nicht tut, die aber nie offiziell beschlossen wurden. Und das ist der Unterschied zu den formalen Regeln. Da hat sich irgendjemand hingesetzt und hat gesagt, ich beschließe, ein Teamleiter darf über das Budget von 50.000 Euro entscheiden, drüber nicht. Dass man dem Chef nicht widerspricht, gilt auch. Ja, oder dass, wenn man hier in diese Organisation kommt, dass man dann erstmal schön die Füße stillhält oder dass man respektiert, dass Menschen, die länger dabei sind, mehr oder auch gerade andersrum, kann es auch umdrehen, man kann auch sagen, es gilt hier, wer kommt, muss erstmal markante Zeichen setzen, sonst fragt man, warum brauchen wir den überhaupt, was auch immer, diese Regeln gelten. Und diese Informalität ist das, was die Systemtheorie als Kultur bezeichnet. Der Fachbegriff wäre unentschiedene Entscheidungsprämissen, also Dinge, die gelten, die auch Auswirkungen auf das, was zukünftige Entscheidungen angeht, in Organisationen haben, aber über die formal nie entschieden wurde. Das heißt, es gibt die formellen Regeln und es gibt diese informellen Regeln. Und wie du das gerade so schön bei dem Beispiel mit deinen Kindern gesagt hast, ist dieser Zweck der Informalität nicht irgendwie schlechte Organisation der Formalstruktur, sondern diese Informalität hat den Zweck, die Lücken der formalen Regeln auszugleichen. Also wenn du merkst, ich komme mit den formellen Regeln mit meinen Kindern nicht weiter, dann erfindest du informelle Regeln, die nirgendwo stehen, die ihr aber so anwendet. Und wenn ihr das ein, zweimal so macht, dann erwarten deine Kinder auch, dass das beim nächsten Mal wieder gilt. Ja, auch wenn es nicht einklagbar ist. Ja, aber es ist dann die Erwartung. Mit dem Zweck, dass da, wo es schwierig wird oder wo man merkt, da komme ich mit den offiziellen Regeln nicht weiter, baue ich einen Außenweg drumherum herum. Und das ist das, wenn zum Beispiel der kurze Dienstweg, die informelle Abstimmung, die kurze Runde, die kreative Ausschreibung, also alles sind ja Dinge, wo dann gegen oder im Schatten sozusagen der Formalstruktur Dinge passieren, um der Organisation zu helfen. Um dort in diese Lücke reinzugehen. Man kennt das auch von anderen Gesellschaftsspielen, wenn man merkt, es gibt so Sonderfälle, da schreibt die Regel gar nichts vor. Ja, das gibt's gar nicht.
Ja. Ich mache das bei Monopoly ja auch immer. Dann werden irgendwelche Deals so am Feldrand irgendwie gemacht.
Ja, genau. Und manchmal muss man das so auch tun, weil man einfach mit dem Formalen gar nicht weiterkommen würde. Und das ist die Idee, warum es Kultur gibt, nämlich und Informalität, und das ist ein sehr enger Kulturbegriff, also der unterscheidet sich auch von dem, was viele andere so sagen, wo man dann irgendwie gar nicht mehr weiß, was ist denn dann nicht Kultur, wenn schon das Gebäude und so Edgar Schein, gibt es ja diese Ebenen, Artefakt und so, was ist denn dann bitte keine Kultur, wenn schon das Gebäude und die...
Auch eine gute Frage.
Ja, die Uniform dazu zählt und Unterbewusstes und Bewusstes und alles irgendwie. Und wenn man so aber Kultur versteht, dann kommt man zu diesem Verständnis zu sagen, okay, das ist was, das wirkt. Und übrigens, diese Idee, die ja dann manche haben, ist ja dann zu sagen, ja, dann lass uns das doch einfach formalisieren. Dann lass uns doch den Trampelpfad zum offiziellen Weg machen. Und das klappt aber natürlich nicht überall. Weil man weiß, auf der formalen Seite, da darf man nur eine in sich konsistente Richtung anweisen. Also du kannst zu einem Menschen nicht sagen, geh links und rechts rum. Da sagt er ja, und wenn du es nicht tust, gibt's eine Abmahnung. Das ist natürlich nicht möglich. Das heißt, man kann offiziell nur sagen, geh links rum, aber jetzt wissen wir eben alle, man kann nicht alle Sonderfälle und Spezialfälle regeln, und dann gibt's manchmal genau den einen Fall, wo man dann weiß, jetzt muss man es dann doch irgendwie anders machen und kann das aber offiziell gar nicht formulieren. Oder es gibt auch Erwartungen, zum Beispiel, dass man sich gegenseitig hilft oder dass man irgendwie freundlich miteinander ist oder kollegial oder so. Wie soll man das irgendwie formal, sei kreativ, immer montags um 13 Uhr, ja?
Ja, obwohl wir ja gefühlt in Deutschland dazu neigen, alles zu formalisieren, ne? Und die haben hier bei uns in Rostock einen sogenannten Recyclinghof, also ne, wo du so alten Kram, alte Möbel hinbringst, haben die neu gemacht. Und dann kommst du darauf, fährst mit dem Auto also hin, musst am Anfang so einchecken quasi, also sagen, was du so mit hast. Und dann kannst du eigentlich nur rechts wieder rausfahren oder links abbiegen zu den Containern. Und da steht dann aber drei Verkehrsschilder mit so einem Pfeil, also nach links. Dann steht dann noch ein Schild Einbahnstraße. Und ich glaube, noch ein drittes Schild Wenden verboten oder so, weil du musst dann ja hinten wieder raus. Also es ist alles bis ins Kleinste geregelt. Und dahinter steckt ja eigentlich eine gute Absicht, dass man also verhindern will, dass es irgendwie ja knallt oder ne, nicht gut geht, aber macht dich natürlich unbeweglich.
Ja, genau. Und dann gibt es eben diesen, also wobei ich immer denke, wenn so drei Schilder übereinander, dann heißt es nur, dass die Leute besonders oft dagegen verstoßen. Ja, das ist sowieso in der Geschichte, wenn man so also jetzt wirklich zurückgeht so in Geschichte, und da gibt es so Fälle, wo dann irgendwie ein Erlass nach dem oder ein Gesetz nach dem anderen, das ist verboten, und dann ist es allerstrengstens verboten, und dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass die Menschen sich nicht dran halten. So ist es vielleicht da auch, dass sie denken, also jetzt die ersten zwei Schilder funktionieren schon nicht, ja, dann ist, wie der Mensch so ist, wenn was nicht funktioniert, macht er noch mehr davon, dann ist das dritte Schild bestimmt hilfreich, ja, vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass sie ihre...
Hauptsache den Prozess nicht überdenken.
Ja, genau, dass sie ihre Interventionsmethodik vielleicht ändern sollten, vielleicht ist Schilder nicht das geeignete Instrument. Und da sind wir nämlich übrigens genau bei dieser Frage, weil wenn Menschen sich an die offiziellen Strukturen, eben die offiziellen Erwartungen nicht halten, sondern eben in Informalität Dinge anders machen, dann sollte man überdenken, warum ist das so? Und dieses Zusammenspiel von formalen Regeln und dem tatsächlichen oder dem informellen Verhalten irgendwie gut im Blick haben und das eine eben nicht mit dem anderen verwechseln. Und wenn du jetzt, also die Frage, wir haben uns jetzt ja sehr lange darüber befasst, was ist denn überhaupt Kultur? Die Frage, die oder warum das überhaupt eine wichtige Frage ist, ist jetzt, was heißt das denn dann, wenn man Kultur verändern will? Und genau, für mich das Entscheidende ist, dass wenn man Kultur so versteht, dass Informelle die Trampelpfade in einer Organisation sind, die dazu dienen, die Schwächen dessen, was man so formal an Prozessen und so festgelegt hat und gleichzeitig das nie offiziell entschieden wurde, dann ist es ja wahrscheinlich erstens nichts, was ich einfach irgendwie durchmanagen kann, weil ich kann natürlich einen Tarifvertrag einfach ändern, aber was nie entschieden wurde, also wie soll ich das, wer ist die richtige Adresse für meine Veränderung von Dingen, die man so tut, die aber irgendwie nie offiziell beschlossen wurden. Das ist so der erste Punkt, also dieser Mythos, Kultur ist einfach managebar und steuerbar, das merken ja alle, das funktioniert nicht. Wenn man aber Kultur ernst nimmt als diese Gegenbewegung, also manchmal ist es wie so ein Pendel, das man wirklich sehen kann, wenn Organisationen, und da sind wir bei diesem Beispiel Agilität, zum Beispiel auf der formalen Seite ganz viel Struktur abschaffen. Und wie du sagst, manchmal ist das auch ein Missverständnis von Agilität. Dann passiert nämlich genau das, dass in der Informalität das Pendel zurückschlägt und sich dann plötzlich informelle Strukturen entwickeln. Ich hatte neulich ein Projekt, da hat mir ein Verantwortlicher für eine große agile Transformation gesagt, seit sie formal die vermeintlichen Silos in Form von Abteilungen abgeschafft haben, haben sie viel mehr Silos als vorher da waren, weil die plötzlich informell ganz stark entstanden sind. Oder man kennt auch so Phänomene, wenn man einfach rigoros Führungsstrukturen abschafft und sagt, wir sind ja jetzt agil, ihr müsst es irgendwie unter euch aushandeln, auch da natürlich ein Missverständnis von Agilität, dann entstehen informelle Führungspersonen, dann entstehen Menschen, die dann das Ruder übernehmen, die in diese Lücke springen zum Guten der Organisation. Ne? Ja, manchmal die Lauten, manchmal die Kompetenten, manchmal auch die es vielleicht nicht sollten, aber manchmal auch genau die Richtigen, die sind es dann aber nicht formell. Und dann kannst du jetzt ja nicht sagen, bitte hör jetzt auf, informell hier Führungskraft zu sein. Also bin ich doch nicht freiwillig, die Leute kommen doch zu mir und suchen den Rat. Also dieses Zusammenspiel zu verstehen, und das ist letztlich auch der Ansatzpunkt von Kulturveränderung, nämlich dass man auf der formalen Seite Verhältnisse schafft, in denen das passieren kann, was man möchte, in der Hoffnung und auch in der Erfahrung, dass dann die Kultur schon irgendwie nachzieht. Und da, um da nochmal eine Metapher zu verwenden, da ist Kultur so ein bisschen wie ein Schatten. Und so reine Kulturprojekte, die versuchen oft den Schatten zu verändern. Nur den Schatten, während man einem jedem klar ist, wenn man den Schatten verändern will, muss man das schattengebende Objekt verändern und dann wird der Schatten anders. Das heißt, wenn ich Vertrauen haben möchte, dann sollte ich nicht irgendwie Vertrauens-Awareness-Workshops machen oder so, sondern dann sollte ich zum Beispiel abschaffen, dass ich für 1,25 Euro Parkplatz-Ticket irgendwie 5 C-Level-Freigaben brauche, ja. Und dann kommt irgendwann die Kultur hinterher, weil man merkt, man muss da jetzt gar nicht mehr Dinge der Formalstruktur ausgleichen. Das heißt, das ist was man als Kulturveränderung über Bande bezeichnen würde, dass man die formalen Regelungen ändert und dann die Kultur irgendwann nachzieht.
Jetzt kam ja der Fachkräftemangel über Nacht, sehr überraschend für viele.
Ja.
Und deswegen rufen jetzt viele nach einer starken Kultur, die wir brauchen in unseren Organisationen, damit die Talente angezogen werden, attracted werden und bleiben und Retention und wovon nicht alles zu lesen ist. Und ich habe so den Eindruck, dass viele, die von Kultur schreiben oder reden, die meinen dann so, einfach diese Stimmungslage. Mhm. Also es fühlt sich gut an, bei uns zu arbeiten. Wir haben ein tolles Team, ja, wir haben so einen Spirit. Das ist, glaube ich, so oft der Gedanke, den viele dabei haben. Denn wenn man sich jetzt wirklich mit Organisationen und der Art und Weise, wie die eben ticken, beschäftigt, dann ist das eben ja auch ein bisschen aufwendiger. Siehst du aber trotzdem eine positive Entwicklung, was so Organisationsentwicklung angeht? Glaubst du, dass immer mehr Organisationen auch verstehen, dass es das braucht und dass es eben auch dieses Deep Dive an der Stelle braucht? Dass es eben nicht reicht, noch mehr Obstkörbe aufzustellen und noch mehr Stimmungspflege zu betreiben?
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe natürlich einen verzerrten Blick, weil die uns kontaktieren, wissen ja, wie wir arbeiten und sind dann natürlich daran interessiert. Und die denken, was ein Quatsch. Ich will das auch gar nicht immer so abwerten. Auch die Obstkörbe sind ja wirklich gut gemeint, aber es ist eben genau der Versuch, den Schatten zu verändern, ohne dass man das schattengebende Objekt verändert. Immerhin bin ich froh, dass du gesagt hast, wir brauchen eine starke Kultur, weil ich finde noch interessanter, dass es immer wieder so Aussagen gibt, wie wir brauchen eine Kultur. Das ist so ulkig, weil also jeder hat eine Kultur, also oder jedes System, jedes Team, jede Organisation hat eine Kultur. Vielleicht gefällt sie einem nicht, aber so diese Idee, es gibt keine und man muss erstmal eine bauen, das begegnet mir auch ganz häufig, ja. Und ich glaube, die Hilflosigkeit ist einfach recht hoch bei bestimmten Organisationen und auch wirklich diese gut gemeinte Idee zu sagen, bei uns muss doch irgendwie das Arbeiten anders sein, wo setzen wir da aber an und geben teilweise wahnsinnig viel Geld aus, ist manchmal eben genau bei dieser Frage aus meiner Sicht fehlgeleitet, was ist denn eigentlich überhaupt Kultur und was ist eine Organisation und wie verändert man das? Es gibt den anderen Fall, wo Menschen einfach sagen, also ich will mir nicht vorwerfen lassen, ich tue nichts, aber ich möchte natürlich nichts ändern an meinen Strukturen. Auch das gibt es, ja. Also, ne, und dann mache ich eben Workshops, dann machen die meine Mitarbeiter Resilienz und dann kriegen die so Gesundheitstage und Obstkörbe und freies Wasser und so. Alles nicht schlecht, aber das ändert natürlich nicht die Kultur. Und wenn man dann an die Stellschrauben kommt, dann sagen die Menschen, nee, also aber das möchte ich nicht. Also ne, Vertrauen möchte ich schon haben, aber ich möchte nicht ändern.
Aber es kann noch die Kultur zumindest beeinflussen, wenn es vorher keine Obstkörbe gab.
Ja, natürlich kann es, also es kann sein, dass man sich drüber freut und es kann auch total gut ankommen, aber Obstkörbe lösen halt das Problem, dass man vorher kein Obst hatte. Die lösen nicht die Zusammenarbeit.
Genau, Also worauf zahlt das eigentlich ein, ne? Und dann ist ja eigentlich auch die Frage, welche Veränderungen, in welche Richtung wollen und brauchen wir eigentlich? Und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass nicht wenige auch veränderungsmüde sind, auch gerade in Unternehmen, Konzernen, wo es schon viele Berater, Beraterinnen gab, die reingekommen sind. Dann gibt es die agile Transformation, da gibt es die nachhaltige Transformation, da gibt es, wir müssen jetzt New Work, was auch immer dann am Ende damit gemeint ist. Und viele Säue, die durchs Dorf getrieben wurden, mit verschiedenem Ziel, ja, Richtung Kunde, Richtung neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Wie macht ihr das denn? Wie setzt ihr an, um dann wirksam auch die Veränderungen zu gestalten?
Ja, also der erste Punkt, den wir immer versuchen, intensiv zu klären, ist, was ist denn überhaupt das Problem, auf das die neue Lösung jetzt die Antwort sein sollte? Also wir erleben das ganz häufig, dass Kunden sagen, wir wollen, also agil werden ist ja schon recht unspezifisch, wir wollen XY einführen, Methodik Scrum einführen. Und dann fragen wir immer, warum? Also was soll denn Scrum lösen? Und dann merkt man schon da manchmal, dass das gar nicht so klar ist. Das ist so ein diffuses Gefühl von, ja, wir wollen schneller werden oder wir wollen irgendwie die Kundenwünsche verstehen oder aber auch, also ne, wir sind irgendwie, wir suchen dringend Leute und wir wollen neuen Bewerbern bieten, dass man hier agil arbeitet. Mhm. Also das so. Das heißt, wir versuchen immer mit den Kunden zu überlegen, was ist denn das Problem, das ihr lösen
wollt. Die haben schon ein Ziel oder eine Idee, aber das ist nicht unbedingt immer problembasiert, ne?
Genau. Also da gibt's, genau, da ist so ein Heilsversprechen, schwingt dann in der Methodik mit. Und das ist manchmal total faszinierend. Also da kommen manchmal so wirklich detaillierteste Anfragen, was jemand will und eine Organisation will. Und dann fragt man so nach und dann ist es manchmal Zufall. Dann hat jemand gerade die Fortbildung XY oder gerade das Buch gelesen oder wie auch immer. Und da ist eher so ein, genau wie du sagst, so ein Ziel dahinter, so ein Wunsch. Wir wollen eher in diese oder in jene Richtung. Mhm. Und dann ist das Vehikel, dem man das zuschreibt. Ja, das ist ja, kennen wir so unter diesem Begriff Cargo-Kult, so manchmal in der Nähe von magischem Denken, dass man denkt, also wenn ich das Scrum nenne und mich morgens zusammenstelle und ein Daily mache, dann ist ab sofort irgendwie bei uns alles anders. Das heißt, wir versuchen erstmal rauszuextrahieren, was ist denn das Problem? Und dann machen wir was erstmal viele nicht erwarten, nämlich dann sagen wir müssen jetzt erstmal verstehen, wie tickt denn eure Organisation? Also wie spielt eure Formalstruktur und die Informalität zusammen? Was sind denn so typische Erwartungen? Was sagen die betroffenen Menschen, um dann irgendwie ableiten zu können, was wäre denn ein sinnvolles Vorgehen? Und dann überlegen wir mit den Organisationen, was müssten die denn tun, um dem Zielbild, was sie haben, näher zu kommen. Und zwar mit den Hebeln, die sie in der Hand haben. Und das ist häufig, also das tut dann manchmal auch weh, aber das ist dann häufig eben so, dass man eben nicht Workshops mit 500 Leuten machen muss, wo alle dann drübereinander reden, um dann irgendwie hinterher ein anderes Mindset zu haben, sondern das ist dann manchmal so, dass es zwei tiefgreifende Entscheidungen sind, die man halt treffen muss oder eben nicht. Aber dass wir dann auch immer wieder an den Punkt kommen, wo wir sagen, das sind die zwei Entscheidungen, das müsst ihr euch als Organisation überlegen und tut das oder nicht, aber dann ist unser Beratungsmandat damit auch beendet, ja.
Es gibt ja auch nicht wenige Berater, Beraterinnen, die sich mit dem Begriff Beratung gar nicht mehr so wohl fühlen, weil der ja irgendwie suggeriert, dass man Ratschläge von außen reingibt. Wie ist da so dein Verständnis?
Ich sehe auf keinen Fall unser Verständnis so, dass wir kommen und Dinge besser wissen. Man hat als außenstehender Berater immer die Chance, dass man Dinge sieht, die die Organisation selber nicht sehen. Das könnte man jetzt auch systemtheoretisch herleiten, aber natürlich jeder Mensch hat oder jede Organisation hat blinde Flecken. Die sieht man ganz leicht von außen. Ist andersrum aber auch so. Ne? Die Organisationen sehen übrigens auch die blinden Flecken der Beraterinnen und Berater. Nur meistens fragt man danach nicht, aber das ist da genauso. Das heißt, man hat erstmal die Chance, dass man einfach Dinge sieht, Dinge sehen kann, die die Organisation nicht sieht. Und dann ist unser Job in meinem Verständnis, einen Prozess zu gestalten, in dem die Organisation zum einen sich Klarheit darüber verschafft, was wollen wir eigentlich, und sich dann in diese Richtung bewegt. Und zwar nicht, indem wir sagen, ihr müsst das und das tun, sondern indem man einen Rahmen zur Verfügung stellt, wo diese Dinge dann erarbeitet und erprobt werden. Aber ich finde nicht, und da sind manche Hardcore-Systemikerinnen und Systemiker anderer Meinung, dass es schlecht ist, Impulse einzubringen. Ich finde das sogar sehr wertvoll. Nur man soll eben, also mein Ansatz ist eben nicht zu sagen, ich weiß es besser, sondern es als verschiedene Optionen bereitzustellen. Und dann muss das die Organisation das eben dann auf ihre Weise aufgreifen und verarbeiten. Aber so diese reine weiße Projektionsfläche als Berater zu sein und zu sagen, ich stelle nur die Fragen und alle Lösungen müssen aus euch rauskommen, das sehe ich nicht. Sehe ich nicht in meiner Rolle, sondern natürlich ist es gut, Impulse anzubieten, Lösungen, die anderswo funktioniert haben, Dinge, die man sieht und kennt, aber eben nicht als Allheilmittel, sondern als eine Option unter vielen.
Da müssen wir auch nochmal über das Thema Werte einmal sprechen. Mhm. Ich sehe das ja bei amerikanischen Firmen recht häufig, die werden dann auch sehr hochgehalten und sind Teil des Mission Statements, das es vielleicht von Anfang an auch gibt und werden auch vom CEO immer wieder gepredigt fast. In Deutschland gibt es das Gefühl erst seit so ein paar Jahren, dass man sich damit intensiv beschäftigt, was ist eigentlich auch unser Zweck, unser Purpose, wird auch natürlich kontrovers diskutiert, das Thema Purpose, aber die Werte, darauf kann man sich schon einigen, dass die wichtig sind. Die Frage ist natürlich, wie man die für sich nochmal so rausdestilliert. Denn da gibt es ja auch unterschiedliche Perspektiven manchmal drauf. Ja, von der Geschäftsführerebene ist vielleicht ganz klar, dass wir alle ambitioniert sind, ehrgeizig und was auch immer. Und an anderer Stelle sind vielleicht andere Werte ein bisschen wichtig. Das ist ja auch in einzelnen Abteilungen auch nochmal manchmal unterschiedlich. Gibt es ja auch so eigene Kulturen manchmal. Aber wie erlebt ihr dieses Thema Werte, Arbeit mit Werten? Gibt natürlich auch Beratung, die dann so reinkommen und sagen, wir finden diese Werte mit euch, wir entdecken die irgendwie. Wie ist da so dein Blick drauf?
Ja, da führst du die dritte, die bisher noch nicht benannte Ebene in Organisationen ein. Also wir haben die formalen Regeln, alles, ne, wo man sagt, das ist, wenn du dagegen verstößt, gibt's Ärger, um ein bisschen banal zu sein. Wir haben die Kultur, die im Informellen wirkt und diese da in die Lücken springt. Und dann gibt es noch was Drittes, nämlich eine sogenannte Schauseite. Das heißt, das sind genau die Dinge, die du gesagt hast, die man mit Wirkung nach außen, aber auch nach innen irgendwo hinschreibt. Die haben aber erstmal wenig bindende Wirkung. Ne? Das ist so, wie wenn ich sage, ich werde übrigens jetzt sportlicher, da bin ich noch keinen Meter gerannt, nur weil ich das gesagt habe. Ja, aber es hat möglicherweise Wirkung, vielleicht sogar auf mich, vielleicht motiviert es mich, vielleicht aber auch nicht. Und diese Schauseite nach außen ist übrigens auch ein Ort, an dem man prima als Organisation völlig widersprüchliche Dinge gemeinsam aufführen kann. Also man kann sagen, wir machen Handarbeit in Massenfertigung oder so als irgendwie so ein Statement. Das widerspricht sich völlig, aber das akzeptieren wir und sagen dann, naja, so ist das, ne? Da muss man so ein bisschen Werbung, da muss man so ein bisschen Show machen. Das heißt, diese Seite nach außen, die Schauseite, die muss man erstmal als solche auch identifizieren und sagen, verwechselt da nicht die Landkarte mit der Landschaft, ja. Also wenn ihr euer Mission Statement ändert, dann ist das Mission Statement geändert, nicht die tägliche Arbeit in der Organisation. Natürlich, und deswegen, ich mache ja auch viele solche Projekte, gibt es Gründe dafür, dass man sagt, wir wollen so gemeinsame Werte festlegen, weil man braucht ja, wenn man über Werte reden will, irgendeine gemeinsame Sprachbasis. Also man muss ja irgendwelche Worte haben, über die man dann sprechen kann. Und das Ergebnis ist meistens wirklich, wo man sagt, okay, was ist jetzt so wahnsinnig individuell daran, da Wertschätzung und was du auch alles gesagt hast. Und meistens geht es in diesen Projekten auch nicht um die Worte, sondern um das, wo das herkommt und was damit verbunden wird. Und wenn ich über Leitbilder oder Führungsgrundsätze oder wie auch immer arbeite, dann ist für mich ganz entscheidend, dass das, was man dann da entwickelt, eben Niederschlag findet in die formalen Strukturen der Organisation. Das heißt, wenn ich mir als Mission Statement gebe Transparenz, dann ist das erst dann wirksam, wenn ich dann wirklich auch das in meine Prozesse einbaue und sage, das leitet mich jetzt auch bei künftigen Entscheidungen. Das heißt dann eben, ich weiß ich nicht, dass ich offenlege, wer arbeitet an welchem Thema oder so. Gehälter. Manche Organisationen, bitte?
Gehälter.
Ja, genau. Also, aber manche Organisationen stört das nicht so, die trennen die Organisationswirklichkeit und die Schauseite sehr deutlich. Auch da gibt es manchmal politische Gründe, ja, gibt auch manchmal Investoren, die bestimmte Dinge verlangen. Aber das ist für mich, wenn ich an Werten oder an solchen Begriffen arbeite, dann ist für mich immer die Frage, was heißt das wirklich im Organisationsalltag? Ansonsten ist es dieser Effekt, den du auch kennst, dass man Leute fragt, ja, gibt's bei euch eigentlich irgendwie so ein Mission Statement? Und so, ja, gibt's irgendwo, hängt da unten im Flur, glaube ich, oder so, aber ich muss hier meine Arbeit machen. Das interessiert mich nicht und hat auch nichts zu tun mit meiner Arbeit, ja.
Habt ihr eins?
Nee.
Ein Mission Statement? Braucht ihr nicht.
Brauchen wir nicht. Ich habe bisher nie das Gefühl gehabt, es würde irgendein Problem lösen, was wir haben, wenn wir das hätten, ja.
Aber habt ihr euch über Mission, Vision Gedanken gemacht bei euch oder braucht ihr auch nicht?
Tatsächlich machen wir uns darüber Gedanken, aber es verändert sich und es ist nicht so, dass wir das so als wahnsinnig irgendwie handlungsleitenden Prinzipien brauchen. Also tatsächlich ist da für uns so, aber da sind wir tatsächlich sehr in der Informalität interessanterweise unterwegs, dass es so gewisse Dinge gibt, die irgendwie einfach klar sind, an die sich auch alle halten, aber die haben wir bisher gar nicht irgendwie offiziell festgeschrieben. Und dann gibt es so Neuerungen, wo man dann mal denkt, warum hat der das jetzt gemacht? Finde ich ja komisch. Und sich dann selber so eingestehen muss, naja gut, wir haben es auch nie offiziell anders beschlossen. Ja, also ist ja dann wohl auch in Ordnung. Also haben wir nicht offiziell gemacht und als handlungslegend festgelegt.
Ja, wenn das okay ist, dann, das ist ja so ein bisschen wie in der Familie. Wir sprachen ganz am Anfang ja darüber, sind beide Väter. Da gibt es ja auch vieles, was nirgendwo aufgeschrieben ist, was man einfach so lebt untereinander. So. Und erst wenn es dann mal nicht so ist, dann überlegt man sich, wie man damit umgeht. Also wir haben das zum Beispiel mit den Kids, wenn die dann manchmal mit ihren Notlügen oder auch manchmal auch größeren Lügen um die Ecke kommen, dann habe ich schon mal gesagt, Leute, wir schreiben jetzt hier mal die Familienregeln auf. Ich habe das dann auch mal gemacht und dann irgendwo rangehängt. Irgendwann fiel der Zettel runter, war weg. So, endete natürlich nichts, aber es war eine Visualisierung dessen, was uns eigentlich ja verbindlich wichtig ist, uns allen und vielleicht auch ein Stück weit eine Erinnerung daran, ne?
Ja, genau. Und aber schön, wie du es sagst, also was ganz merkwürdig ist, auch das begegnen mir immer wieder, sind so Kulturveränderungsprojekte um des Projektes willen, wo die Menschen, also gar, du hast ja gesagt, ne, wenn man merkt, okay, hier steht uns, wie wir die Dinge tun, im Weg zu dem, was wir eigentlich als Ziel haben, sollten wir uns irgendwie darum kümmern, dann finde ich das auch super. Aber es gibt manchmal auch so die Idee, die Kultur so an sich einfach nur um der Kultur willen zu verändern. Und das finde ich irgendwie ganz, also ne, in unserem hergeleiteten Verständnis funktioniert das ja auch gar nicht, aber finde ich auch ganz merkwürdig und ermutige dann eher immer die Menschen zu sagen, lasst die Kultur Kultur sein, die macht schon ihr Ding. Guckt lieber, dass ihr die Organisation so aufstellt, dass das Verhalten nahegelegt wird und wahrscheinlich ist, was euch in der Zusammenarbeit wichtig ist und dann bildet die Kultur dann schon ab, was ist. Aber so diese Idee, wir verändern die Kultur einfach aus Gründen.
Ja, wir wollen ein attraktiverer Arbeitgeber werden, ist ja manchmal so dahinter.
Ja, und das, also ich verstehe ja diese Not.
Und dann werden auch so Happiness-Manager oder Officer und weiß der Geier eingestellt, die sollen dann Events veranstalten, die kulturstiftend sind und überhaupt muss mehr ins Büro zurück, weil das ist ja die Kulturstätte.
Ja.
Wie betrachtest du diese Entwicklung, siehst du das eher so als verzweifelte Versuche, irgendwie an Talente zu kommen oder glaubst du, dass daraus auch was entstehen kann?
Also ich würde als Organisation, aber das ist halt die Frage, will man das, eher mein Augenmerk darauf legen, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen die Menschen dann gerne arbeiten und nicht sie einerseits ins Büro zwingen und andererseits dann Happiness Manager einstellen. sondern also das finde ich immer so interessant, dass man dann sagt, also wir wollen attraktive Arbeitgeber sein und dann gibt es so Stellschrauben, wo man ja offensichtlich merkt, das ist jetzt den Menschen echt wichtig und die übergeht man dann, macht dann aber irgendwie gemeinsame Team-Events freitags oder so, wo ich immer denke, also wenn ihr jetzt
attraktive Arbeitgeber, aber bitte zu unseren Bedingungen.
Genau, genau. Wenn ihr da jetzt so attraktiv werden wollt, dann geht doch an den Punkt, wo ihr gerade offensichtlich eine laute Botschaft bekommt, was den Menschen wichtig ist, ja, und geht da drauf ein. Und das finde ich immer so interessant, also genau wie du das schön gerade zusammengefasst hast, das ist so diese Idee, wir wollen attraktiv sein, aber jetzt nur an so bestimmten Stellen, die wir auch festlegen und an den anderen nicht. Und das, da stimmen die Leute halt im Zweifel mit den Füßen ab, ja, und gehen dann eben woanders hin.
Ja, das ist ja im Endeffekt wie mit der Kundenzentriertheit. Also dann gibt's, ich bin ja in der Bankenbranche viel unterwegs, ja, es gibt dann auch Banken, die sagen, ja, wir sind kundenzentriert, aber der Kunde soll bitte in die Filiale kommen.
Ja, so. Ja, genau.
So ist es ja auch mit den Mitarbeitern ein Stück weit.
Ne? Ganz genau.
Man könnte aber natürlich sich auch erstmal fragen, was möchte der Kunde? Und dann überlegt man sich, ist es am Ende ein Mix oder wie auch immer. Aber ja,
und also,
dazu muss man sich ein Stück weit auch selbst in Frage stellen und selbst überdenken. Und das ist natürlich unbequem.
Ganz genau. Ich meine, wir könnten jetzt noch lange auch über dieses Thema virtuelles Arbeiten reden. Aber ich habe also noch nie erlebt, dass es wirklich jetzt, und das ist was uns auch viel in Beratungsprojekten beschäftigt, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Chirurgen gesagt haben, ich möchte meine OP vom Homeoffice aus machen oder so, sondern es ist bisher immer so gewesen, dass die Menschen natürlich verstanden haben, dass es Dinge gibt, für die man da sein muss, aber die Menschen sich eben wehren gegen so eine angeordnete Anwesenheit, die ihnen nichts bringt. Und das ist, also ich habe es ja eben, wiederhole mich da, verstehe ich nicht, wenn man sagt, wir möchten attraktiv werden und hat, so kriegt derart laute Signale, warum man die dann ignoriert und stattdessen den Menschen Sachen anbietet, die im Zweifel sagen, das brauche ich jetzt aber gar nicht, ja. Die Homeoffice, das wäre mir wichtig. Also, nee, aber Jobrad, ja, da würden wir dir was anbieten. Ich will kein Fahrrad, ich möchte zu Hause arbeiten. Ja. Ja, okay, Obstkorb, ja. Also so, ja.
Ja, das habe ich auch gerade gelesen. Wir müssen das Büro zu einem Magneten machen, ja, damit sie wieder kommen. Vielleicht kannst du uns nochmal zum Abschluss erzählen, wie du so, also du als Person, wie du so arbeitest. Bist du jemand, der, weil du musst natürlich auch Familie und Arbeit irgendwie unter einen Hut bekommen. Wie handelst du das? Bist du jemand, der dann früh aufsteht oder irgendwie abends nochmal im Urlaub, ja oder nein? Wie managest du das so?
Also auch mal besser und mal schlechter. Natürlich alle kennen, die Familie haben diese Situation, wenn dann irgendwie die Kita ausfällt und Kinder krank und wie auch immer. Also ich glaube, da ist man einfach in einer Situation, die Flexibilitäten fordert, die man nicht wegplanen kann. Ich tatsächlich bin jemand, der wahnsinnig gerne remote arbeitet. Ich sehe durchaus Dinge, die man nicht im virtuellen Setting haben kann, die im Live-Setting, im Präsenz-Setting da sind. Das ist dann, wenn es so besonders um Interaktionen und Emotionen geht, wenn es um Konflikte geht und so, wo es einfach auch irgendwie wichtig ist, so ein Gefühl zu bekommen, wo man dann im virtuellen Setting nicht weiß, liest der jetzt gerade E-Mails oder ist der total sauer? So, das ist dann irgendwie schon ein Unterschied. Aber ich habe ganz, ganz viele Dinge erlebt, wo es hervorragend klappt, wo Kunden auch gesagt haben, das machen wir gar nicht mehr in Präsenz, das ist ja viel effizienter. Also gut zu gucken, welche Dinge sind in Präsenz sinnvoll und welche sind virtuell sinnvoll, dafür plädiere ich total. Man muss dann Dinge anders tun. Man darf nicht einfach das, was man in Präsenz gemacht hat, in virtuell machen. Ich selber arbeite relativ viel in so größeren Veränderungsprojekten, wo ich nicht so in diesem Workshop-Setting 3 Tage vor Ort beim Kunden eingebunden bin und bin da sehr flexibel und versuche zum Beispiel auch immer um 3 die Kids aus der Kita zu holen oder aus dem Hort und dann eher abends nochmal zu arbeiten, aber insgesamt ist mir da eine gute Balance wichtig und bin auch so ein Freund von dieser Idee zu sagen, Arbeit so zu gestalten, ab einem gewissen Punkt, dass sie einem Freiheiten ermöglicht und nicht einfach immer mehr und immer mehr zu arbeiten, weil man dieses Projekt oder jenes Projekt noch machen könnte oder das noch irgendwie zusätzlich machen, sondern ich finde, genieße das auch, dass einem die Selbstständigkeit auch bestimmte Freiheiten gibt, dann mal irgendwie um 12 nach Hause zu gehen.
Die Berater sind natürlich eher dafür bekannt, viele Stunden zu arbeiten. Also da konnte man in der Vergangenheit von 50, 60, 70, 80 Stunden lesen. Gleichzeitig wird die Vier-Tage-Woche an anderer Stelle diskutiert. Mein Schwiegervater ist selbstständig seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren Immobilienmakler. Und ich frage mich immer, wann der arbeitet, weil der so viel da ist und sich aber auch einsetzt für die Familie und Kinder abholt und ins Zoo geht und aber das trotzdem alles regelt und dann ein gutes System für sich irgendwie gefunden hat. Wahrscheinlich auch viel mehr arbeiten könnte, aber das ist eben die Frage, die man sich dann selbst stellen muss. Und das wird wahrscheinlich auch nicht jede Woche gleich aussehen, aber hast du für dich so einen Rhythmus schon gefunden? Also es kann ja auch sein, dass man 50 oder 60 Stunden arbeitet und das trotzdem gut hinbekommt, aber vielleicht schafft man es eben auch mit 30.
Ja, also ich bin nicht mehr bei irgendwie 50, 60, sonst wie Stunden, sondern würde sagen, arbeite da in einem sehr normalen Verhältnis von, ich weiß nicht, ich messe die Arbeitszeit nicht. Also dazu kommt, das ist natürlich auch eine Gefahr, als Selbstständiger weiß man ja, wofür man es tut und macht dann manchmal auch Dinge, die sich jetzt gar nicht so besonders wie Arbeit anfühlen. Dann so Dinge wie jetzt zum Beispiel der Podcast oder so, das weiß ich jetzt immer gar nicht, ist das jetzt Arbeit oder nicht, fühlt sich nicht so an, natürlich manchmal schon, frisst dann manchmal auch Zeit, ist dann abends dann doch, kennst du ja auch alles, aber man hat ja gar nicht mehr so diese ganz strikte Trennung. Also ich habe tatsächlich für mich sehr versucht, möglichst effizient zu arbeiten, das heißt, ich bin großer Fan von Cal Newport. Wer den nicht kennt, der hat so ein Konzept von Deep Work entwickelt. Also die Idee, nicht einfach immer mehr zu arbeiten, sondern gezielt und effizient. Also ich arbeite viel mit so Time Block Planning, wie das so schön heißt. Also dass ich mir wirklich so Blöcke setze, in denen ich dann konzentriert an einer bestimmten Sache arbeite und dann auch nicht erreichbar bin und dann danach wieder E-Mails schreibe. Ich habe mir auch abgewöhnt das Gefühl, dass ich irgendwie jede E-Mail immer noch sofort am gleichen Tag beantworten muss. Das geht nicht. Und dann gibt es Wochen, die sind entspannt und dann gibt es Wochen mit vielen Workshops. Da ist es dann auch mal natürlich mehr. Da ist man dann so ein bisschen als Beraterin und Berater ja dann doch immer so ein bisschen von so den Rahmenbedingungen fremdbestimmt. Aber für mich war so ein großer Hebel zu sagen, ich plane sehr, sehr gut und ich glaube, mit Kindern geht es auch gar nicht mehr anders, sehr, sehr gut. Jeden Sonntag immer meine Woche, wann ich wo was machen will. Und dann gibt es auch immer überraschende Sachen, aber so, dass ich nicht von den Ereignissen irgendwie getrieben werde oder von den Dingen, die ich tun muss, sondern dass ich eigentlich so immer im Vorfeld von jedem Tag weiß, was liegt heute so an. Das kostet am Anfang ein bisschen Planung, aber erleichtert dann ganz enorm.
Vielen Dank für den Austausch mit dir und für das Interview, Florian. Letzte Frage. Welches Buch würdest du uns noch empfehlen? Es muss jetzt kein Fachbuch sein, kann es natürlich, aber eins, das dich beeindruckt oder vielleicht geprägt hat.
Also ich würde einmal empfehlen, wenn man auch gerade sagt, Luhmann, fällt mir schwer für das, was wir heute besprochen haben, was sind Organisationen, von Stefan Kühl, den kennen bestimmt einige auch von seinem Podcast, der ganz formale Wahnsinn, das Buch Organisationen, eine sehr kurze Einführung, wo einfach sehr, sehr griffig und gut geschildert wird.
In der deutschen Sprache vor allen Dingen.
Genau, was Organisationen so ausmacht. Das würde ich so im Nachgang für unser Gespräch heute, glaube ich, als Literaturtipp mal mitgeben.
Schreibst du auch nochmal irgendwann eins?
Ich weiß es nicht. Apropos Buch, was mich sehr geprägt hat. Es gibt ein Buch Rohstoff von Jörg Fauser, in dem steht, leider sind alle guten Bücher schon geschrieben. Die stehen in meinen Regalen und das ist das große Problem für alle, die Bücher schreiben.
Nur nicht von jedem, ne?
Das stimmt. Aber das ist leider auch oft so, dass ich so denke, das würde ich auch mal schreiben, gerne, aber blöderweise steht's ja hier schon. Ist noch nicht so dieser Punkt, wo ich sage, das braucht die Welt und steht noch nicht an anderen guten Stellen.
Dafür habt ihr ja auch noch den Podcast.
Das stimmt.
Den packen wir natürlich mit in die Shownotes und natürlich auch nochmal dein LinkedIn-Profil und gerne eure Website. Viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank.
Und viel Gesundheit natürlich.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung und wir sehen uns ja möglicherweise bald in ähnlicher Konstellation nochmal wieder. Freue ich mich schon drauf.
Freue ich mich auch drauf. Mach's gut, bis bald, ne?
Ciao.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Florian Zapp. Checkt das mal ab, Wunderschöner Reim, wunderschöne Links, alles in den Shownotes, wie immer. LinkedIn, der Podcast von Florian, alles drin. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mich gerne auch als Speaker engagieren, rund um New Work. Das läuft dann über Minds and Matches, die Agentur für SpeakerInnen der neuen Arbeitswelt. Und gerne könnt ihr auch mit mir arbeiten, kommt als Werbepartner hier an Bord. Auch da gibt es noch Slots und auch das packe ich euch nochmal in die Shownotes. In diesem Sinne, viele Grüße aus dem hohen Norden, bleibt gesund und bleibt connected.